Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Moin aus der Handelskammer und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Zukunftspodcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Professor Norbert Aust. Denn das neue Plenum unserer Handelskammer hat Norbert Aust nach 4 engagierten und erfolgreichen Jahren als Präses auch jetzt für eine zweite Amtszeit gewählt. Anlass genug, dass wir uns an dieser Stelle über die Herausforderungen unserer Wirtschaftsvertretung im Allgemeinen und seine persönliche Sicht der Dinge einmal austauschen.
Also Malte, muss ich ja schon mal unterbrechen, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Normalerweise sitzen wir ja nebeneinander und lösen die Probleme gemeinsam. Nun sitzt du auf der anderen Seite dieses Tisches.
Ja, und du musst alleine Probleme lösen.
Ja, da muss ich da. Okay, aber mach mal weiter.
Ja, okay. Also, über Norbert Aust muss ich bestimmt gar nicht viel erzählen. So vielfältig und unermüdlich ist er seit Jahrzehnten in der Stadt und weit darüber hinaus aktiv als Unternehmer, als ehrenamtlich tätiger Repräsentant, vor allem aber als quer durch alle Reihen unserer Stadtgesellschaft hochgeschätzter Mensch. Norbert ist studierter Jurist und Volkswirt. Vor seiner ersten Wahl zum Präses im Jahr 2020 war er Vorsitzender des Tourismusverbands Hamburg. Seine berufliche Karriere begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Wirtschaft und Politik und da wurde er später auch Präsident. Mit 3 Partnern gründete Norbert Aust Ende der 80er Jahre die Schmidt-Tivoli GmbH, zu der das Schmidt-Theater und das Schmidtchen gehören. Und diese Kulturstätten auf St. Pauli gelten seit vielen Jahren als erfolgreichste Privattheater Deutschlands. Aber alles Weitere kommt jetzt im Gespräch und erzählt Norbert Aust am besten selbst. Und ich wünsche viele interessante, unterhaltsame Einblicke in das bunte Leben einer der umtriebigsten Hamburger. Moin Norbert, das ist heute eine ziemlich ungewöhnliche Ausgabe unseres Podcasts. Das erste Mal sind wir beide ganz unter uns. Du bist heute sozusagen der externe Gast und der Gesprächspartner und Anlass ist deine Wiederwahl zum Präses. Deine Bereitschaft erneut anzutreten hat das Plenum mit riesengroßer Zustimmung gewürdigt. Dazu auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch und das ist eigentlich ganz spannend, ne? Das ist sozusagen jetzt nochmal eine zweite Amtszeit. Du warst ja nicht immer Präses der Handelskammer oder hast du wahrscheinlich auch nie geplant oder hast ja ein sehr bewegtes Lebenslauf, den wir gerne noch mal ein bisschen beleuchten würden hier so zum Einstieg. Du warst ja erst in der Wissenschaft aktiv, warst Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik und hast dann aus so einer ja auch prominenten Stellung heraus den Schritt ins Unternehmertum gewagt, 1988 mit der Gründung des Schmidt-Theaters und bist mittlerweile auch, ich sag mal, in ganz vielen Beteiligungen, ganz vielen Unternehmen unterwegs, bist Hotelier, Gastronom, Medienunternehmer auf vielen Ebenen unterwegs. Was ist dein Antrieb? Wie kam es dazu, dass du so vielfältig unternehmerisch aktiv bist? Ne?
Ja, wenn du mich so fragst, wo ich denn eigentlich herkomme, ist das vielleicht etwas ungewöhnlich in der jetzigen Stellung als Präses der Handelskammer. Andererseits kann man sagen, ist das vielleicht auch zwangsläufig, denn mein Weg hat in der Wissenschaft begonnen. Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann Präses oder Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Politik. Ja, in Hamburg keine unbekannte Einrichtung. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auch jetzt noch viele ehemalige Studierende in der Hochschule treffe und die alle sehr angetan und sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung sind. Das freut mich, war schließlich 12 Jahre dort der Präsident. Aber nach meiner Präsidentschaft habe ich in der Tat den Sprung ins Unternehmertum gewagt, zwangsläufig quasi, weil wir einen neuen Studiengang Kulturmanagement eingerichtet haben in der Hochschule. Und der damalige Kultur- und gleichzeitig Wissenschaftssenator Ingo von Münch, ebenfalls Jurist wie ich, mich gebeten hat, aus dem Kampnagelgelände ein Unternehmen zu machen mit meinen Studierenden aus dem Studiengang Kultur- und Bildungsmanagement. Und wir haben dann zusammen mit der Musikhochschule und kurz auch mit der Hochschule für Bildende Künste einen Modellversuch entwickelt, der ziemlich erfolgreich geworden ist und noch an der Hochschule für Musik und an der ehemaligen HWP, jetzt ein Fachbereich der Universität Hamburg für Sozialökonomie. Und dann gab es einen zweiten Schritt, nämlich die Stadt hatte damals ein Gelände auf der Reeperbahn, nämlich das Zillertal, da ist der Vertrag ausgelaufen nach 40 Jahren Miete und die Stadt suchte ein Konzept. Und mit dem Studiengang haben wir ein Konzept entwickelt, nämlich ein Theater auf der Reeperbahn für die Region ohne staatliche Subventionen und habe dort unternehmerische Tugenden, die ein jeder Unternehmer braucht, mit den Studierenden umgesetzt, sodass das Schmitz-Tivoli als großes Unternehmen inzwischen mit dem Schmidt-Theater und mit dem Schmidtchen erfolgreich Kultur und Management vereinbart.
Das klingt ja quasi wie das, was wir auch gerne immer so vorhaben, Technologieparks, Ausgründungen, Spin-offs aus der Wissenschaft, ja, in die Wirtschaft rein. Ne?
Das ist auch das, warum ich es notwendig finde, dass wir mit der Wissenschaft sehr eng zusammenarbeiten, denn die Bildung ist die Grundlage für uns alle und die Wissenschaft ist das notwendige Antriebsmittel, was auch die Wirtschaft braucht, damit wir erfolgreich in dieser Stadt arbeiten können. Also die Bildung, ich sage ja immer, die Bildung ist die Grundlage. Die Wirtschaft sucht und besorgt das Geld, den Mehrwert, den die Gesellschaft braucht, um zu existieren. Und die Kultur ist der Kitt, der alles zusammenhält.
Ist das dein Leitmotto?
Ja, so kann man das nennen. Das ist für mich sind untrennbare Dinge, wenn man so will, dieselben Seiten einer Medaille.
Es sind nur drei. Ne?
Das sind ja drei Dinge, ja. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt.
Dreifaltigkeit.
Ja, die Dreifaltigkeit, so kann man das nennen. Also Bildung, Wirtschaft und Kultur. Das sind die Eckpfeiler und die uns ja auch in unserer Arbeit hier in der Kammer immer bestimmen.
Mhm. Gibst du das jungen Menschen, die gründen wollen, mit auf dem Weg, bist ja auch sehr engagiert bei den Themen und sprichst ja auch viel gerade mit Leuten, die sich mit Unternehmertum beschäftigen und ich meine, da gibt es ja auch viele Sorgen und Nöte. Was gibst du dir mit auf dem Weg?
Ja, das Wichtige ist eigentlich, dass man Spaß und Lust da hat, Neues zu beginnen und wir alle kennen ja das Gedicht von Hermann Hesse, in jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und dieser Zauber, den kann man nur empfinden, wenn man selber ein Unternehmen gründet. Dazu braucht man Ehrgeiz, eine gute Idee, Neugierde vor allem und den Glauben an den Erfolg. Und das, muss ich sagen, sehe ich mit großer Freude bei vielen jungen Menschen, im Gegensatz zu dem, was immer über die Jugend geschrieben wird. Wir hatten ja kürzlich hier, du weißt es ja, den Cheftreff mit einer riesigen Menge von jungen Menschen, die alle Lust daran haben, in der Wirtschaft zu arbeiten, etwas Neues zu machen, etwas Neues aufzubauen. Also insofern bin ich sehr positiv gestimmt, was unsere Gesellschaft angeht.
Mhm. Schön, ne? Du hast ja eine Facette, vielleicht noch auch spannend ist, glaube ich, das Thema Unternehmertum im Rahmen der Unternehmensnachfolge, ja? Und Generationenwechsel, der auch in vielen Betrieben ansteht. Du hast das selbst hinter dich gebracht, ja? Und das ist ja auch, glaube ich, kein emotional ein besonderes Thema. Und wenn man sozusagen auch eigene Unternehmen übergibt an die nächste Generation, wie sind da Erfahrungen? Hat das bei euch gut geklappt?
Ich glaube jetzt nach einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie viele, es sind mindestens 6 oder 7.
7 steht immer.
Als ich das meiner Tochter übergeben habe, das Unternehmen, das hat natürlich zwei Gründe. Erstens, Unternehmerschaft ist endlich. Das muss man auch als Chef eines Unternehmens immer wissen. Und man muss sich rechtzeitig um eine Unternehmensnachfolge kümmern. In diesem Fall hatte meine Tochter Lust, das zu tun. Und für mich war allerdings auch klar, wenn ich das übergebe, dann bin ich raus. Und so handle ich jetzt auch noch. Also ich gehe gerne ins Schmidt-Theater, ich gehe gerne ins Tivoli und ins Schmidtchen. Es sind wundervolle Programme, aber ich bin raus. Und ich gehe da gerne als Gast hin Meine Tochter und mein Schwiegersohn machen das sensationell gut und ich wünsche jedem, dass ihm eine solche Nachfolge auch gelingt.
Aus der Kammer bist du nicht raus, ja? Ganz im Gegenteil, ja? Sondern jetzt sozusagen in der zweiten Amtszeit, das ja eine besondere Situation ist. Wir haben mal immer so ein bisschen reflektiert über die Kammer, wo kommt sie her in den letzten Jahren, wo geht die Reise hin? Dann geht's ja, wir sind ja beide auch mal Fußball interessiert, haben wir gerne so die Bilder, dass die Kammer eigentlich einen Aufstieg hingelegt hat, ja, in der letzten Amtszeit und sich durchaus für Europa qualifiziert hat. Aber wir wissen eben auch, dass das zweite, dritte Jahr nach dem Aufstieg eben, das wird es meistens schwieriger vielleicht auch. Ja? So, insofern steht natürlich eine ganze Menge an Weichenstellungen. Ich sag mal, vielleicht nochmal jetzt so die Frage, was ist deine Motivation für die zweite Amtszeit, dich diesem wichtigen Ehrenamt, aber auch unbezahlten Ehrenamt in der Hamburger Wirtschaft hier zu stellen? Ne?
Ja, ich könnte ja jetzt sagen, jetzt schiebst du mir bei den schwarzen Peter zu.
Ja, klar.
Aber das müssen wir halt gemeinsam hinkriegen, nämlich die Klasse erhalten. Klasse erhalten ist wahrscheinlich schwieriger als in der Tat den Aufstieg zu bewältigen, weil dahinter steht natürlich eine ganz andere Euphorie, ein Glaube an sich selbst und so. Und jetzt muss man dieses auch einlösen, was man aufgebaut hat. Ich bin sicher, das wird uns gelingen in dieser zweiten Amtszeit. Wobei ich mir das natürlich überlegt habe, ob ich in meinem Alter das mir nochmal antue. Aber die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, sowohl aus dem Ehrenamt, aus den Ausschüssen, aus dem Plenum und dem Präsidium, das ist das eine, aber auch die Unterstützung aus der Hauptgeschäftsführung, haben es mir dann leicht gemacht zu sagen, okay, dann mache ich das nochmal.
Was erwartest du jetzt? Was ändert sich im Vergleich zur ersten Amtszeit, wenn du jetzt die nächsten Jahre guckst, ne?
Ich habe ja schon Hermann Hesse zitiert, nicht? Aber dieser Zauber ist sozusagen, ein wenig aufgebraucht. Jetzt geht es um harte Arbeit, um neue Dinge. Und die neuen Dinge bestimmen leider nicht nur wir, also nicht nur das Ehrenamt, die Wirtschaft, sondern auch und die Hauptgeschäftsführung, sondern die Probleme werden ja von außen auf uns reingetragen. Also ob das nun der Nahostkonflikt ist, ob das die gesellschaftliche Veränderung unserer Republik ist, das sind Dinge, auf die wir reagieren müssen. Und wir müssen aber gleichzeitig, wie ähnlich bei unserem vor 4 Jahren ja inzwischen ein Programm oder Strategie Hamburg 2040, wie wollen wir leben und wovon, müssen wir wieder in die Offensive kommen. Wir müssen sehen, dass wir das Feld für die Wirtschaft so bereiten, dass erfolgreich gearbeitet werden kann. Das wird nicht so leicht sein, aber die Themen liegen ja auf der Hand. Und wir können gerne darüber reden, welche Themen das sein werden. Wenn du willst, kann ich ja mal ein paar aufzählen, aber du kennst sie ja auch. Nämlich, dass in erster Linie natürlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, wie man das ja so schön sagt. Und zwar allgemein, präzise in Hamburg natürlich, wie kriegen wir den Hafen wieder nach vorn gebracht? Das weiß ja jeder, dass wir da ziemlich weit hinterher hinken. Das ist kein Geheimnis. Das müssen wir auch klar benennen. Und wir müssen allerdings auch nicht nur Nachteile benennen, sondern müssen auch sehen, dass wir wieder Vorschläge machen, wie man es besser machen kann. Das Zweite ist natürlich das Thema Fachkräftemangel. Wir haben ja schon vor 4 Jahren gesagt, dass wir einen hohen Fachkräftebedarf haben. Das mag sich jetzt ein wenig abschwächen durch veränderte Situationen, durch technische Situationen, durch KI vielleicht, durch viele Dinge, die neu auf uns zukommen. Aber grundsätzlich werden wir einen nach wie vor hohen Fachkräftebedarf haben. Dafür müssen wir Antworten finden. Und was natürlich auch wichtig sein wird, wie steht Europa künftig zu den Wirtschaftsthemen? Dass wir Europa brauchen, ist völlig klar. Europa ist unverzichtbar. Das weiß die Wirtschaft, das wissen wir auch in Hamburg. Wir sind der größte Außenhandelsstandort. Darauf müssen wir eine Antwort haben. Dann sind wir gleich bei dem Thema, mit wem wollen wir denn handeln? Nur zu sagen, wir handeln nur mit Freunden, ist nicht das Prinzip, nach dem wir leben können, sondern also und das letzte Thema, was vielleicht natürlich auch auf die Kammer, obwohl wir ja verpflichtet sind, da unpolitisch zu sein oder nicht politisch sein zu dürfen, denn wir sind ja schließlich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind also Teil unseres Staates, dürfen wir an den gesellschaftlichen Veränderungen nicht kommentarlos vorbeigehen.
Wenn wir jetzt mal sehen, Hamburg 2040 in den letzten 4 Jahren, wir haben, glaube ich, eine Menge Themen, die einfach Dauerbrenner sind. Wir haben ja auch die Wirtschaft sind mal langfristigen strukturpolitischen Themen und unterwegs, auch im Unterschied zur Politik, die ja häufig in Wahlkampfzyklen dann auch denken muss, ja, vielleicht auch gar nicht anders kann. Deswegen ist wichtig, ist eben auch da den Kurs langfristig abzustecken, zu sagen, das sind die Themen, an denen wir mit aller Kraft arbeiten müssen, wie die von dir genannten Themen, die du auch gesagt hast.
Naja, eins kommt natürlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das habe ich nicht bewusst nicht bewendet, das ist das Thema Klimaschutz, weil es uns schon in den letzten 4 Jahren begleitet hat und auch künftig begleiten wird. Das ist sozusagen das Grundrauschen, auf das wir uns einstellen müssen, und das funktioniert auch nur, wenn wir die Wirtschaft, also Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz miteinander vereinen.
Genau, also die Erfahrung lehrt ja, dass die langfristigen Themen bleiben da. Das sind Fachkräfte, Klimaschutz, Innovationsnotwendigkeiten, die wir haben. Und dann haben wir natürlich aber auch Sachen, die kommen neu hinzu. Die hast du auch drauf genannt. Da müssen wir uns immer, glaube ich, so ein bisschen flexibel nachjustieren. Aber jetzt mal so die Frage, wie gut siehst du Hamburg aufgestellt für die Zukunft, auch im Vergleich zu Deutschland, international, wie ist da die Perspektive? Können wir uns zurücklehnen oder was steht an? Was sind eigentlich unsere Anforderungen?
Also wenn sich ein Unternehmer zurücklehnt und damit zufrieden ist, was es gerade zur Zeit gibt, dann ist das schon sozusagen der Beginn des Niedergangs, um das deutlich zu sagen. Hamburg ist eine attraktive, lebenswerte Stadt, das muss sie bleiben. Aus vielen Gründen. Wenn wir damit aufhören, daran zu arbeiten, ist das sozusagen in der Tat der Beginn des Niedergangs. Ich bin auch sicher, dass wir das hinbekommen. Was wichtig allerdings ist, dass wir da sehr viel tun müssen, sowohl was die Infrastruktur angeht, was die Bildung angeht, in der Tat dann auch, was die Fachkräfte angeht. Und wir müssen sehen, dass wir auch den Handel in dieser Stadt hochhalten. Und das bedeutet, dass wir trotz der schwierigen weltpolitischen Situation Handelspartner auf Handelspartner zugehen, auch auf die, deren gesellschaftliches System nicht genauso gut ist wie das unsere. Also Nearshoring, also nur mit Freunden handeln, ist keine Antwort.
Ja, es gibt viele Unternehmen, und mit denen wir sprechen und auch beklagen ja auch eigentlich so ein Unternehmerbild, Unternehmerinnenbild, dem man immer mehr Regeln auferlegen muss, damit sozusagen dann die richtigen politisch gewünschten Effekte eintreten. Das ist natürlich eine hohe Regulierungsfreude, gerade aus Berlin und Brüssel, die hier mit der Wesen der Wirtschaft zu tun haben. Wie nimmst du das wahr? Was macht das mit dir als Unternehmer? Aber auch, wie leitest du daraus jetzt Aufträge für die Rolle der Kammer ab, ne?
Naja, es ist ja klar, dass ein Unternehmer, um erfolgreich zu sein, braucht er Handlungsfreiheit. Das, was wir ja täglich erleben, sind Einschränkungen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir unser Gesellschaftssystem so haben, dass die Legislative die bestimmende Rolle übernimmt, und Legislative heißt eine Gesetzgebungsrolle, und es werden immer mehr und immer neue Gesetze und Vorschriften erlassen, die den Handlungsspielraum nicht nur der Unternehmer, auch von uns als Bürgerinnen und Bürger einschränken. Und daran müssen wir arbeiten, dass das weniger wird, dass der Handlungsspielraum größer wird und nicht noch enger wird. Und da ist natürlich Brüssel gefragt, aber da ist die Bundesregierung gefragt, aber auch unser Senat gefragt und die Bezirke gefragt. Also alle Organisationsformen, die sich darin verstehen, möglichst immer neue Gesetze und Regeln zu erlassen, müssen erkennen, dass es so nicht weitergeht. Es gibt kleine Ansätze schon. Beispielsweise hat ja unsere Stadtentwicklungssenatorin in Hamburg gesagt, dass sie auf bestimmte Baugenehmigungen verzichten, Vorschriften verzichten will, um den Wohnungsbau wieder nach vorne zu bringen. Das sind erste Ansätze, aber das reicht natürlich nicht.
Also Politik hat's noch nicht verstanden, ne?
So kann man es sagen. Die Politik hat noch nicht verstanden, dass die Einengung von Handlungsspielräumen letztlich zu einem Scheitern führt.
Sondern denkt, die Klage ist des Kaufmanns Gruß, ne?
Die Klage ist des Kaufmanns Beruf ist ein ziemlich übler Spruch. Ein Kaufmann sucht seine Zukunft im Handeln und nicht im Klagen.
Ich würde gerne jetzt auch mal auf zwei Themen, die du auch schon genannt hattest, ein bisschen vertieft eingehen. Das ist zum einen Hafen und Innovationspolitik. Fangen wir mit dem Hafen mal an. Hamburg führt ja Wettbewerbsanteile und viele reden ja davon, Hafen ist von gestern, wir sollten nicht mehr in Container, sondern in irgendwelche Köpfe investieren und sowas. Was hältst du davon? Was ist da deine Perspektive zu?
Ja, es ist beides richtig. Der Hafen ist unverzichtbar. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig in der Wirtschaft. Aber er gibt auch gute neue Möglichkeiten für eine Innovationspolitik, die Hamburg ganz weit nach vorne bringen kann. Das ist das Thema Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch immer noch das Thema Wasserstoff. Das sind die Dinge, die man sehr gut im Hafen ansiedeln könnte. Dort gibt es genügend Flächen. Und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, von dort aus diese Energie weiterzugeben und weiterzubringen. Und dafür ist der Hafen eben ein sehr gute, notwendige Einrichtung.
Ist der geplante Einstieg von MSC bei der HALA die Lösung für diese Herausforderung?
Nein, das hat ja erstmal damit gar nichts zu tun. Ich glaube, der Senat versucht mit dem Einstieg der MSC die nun auch dort bekannten Vorstellungen von mehr Wettbewerb im Hafen einzulösen. Das löst aber nicht der Einstieg von MSC.
Weil die Strukturen eigentlich nicht verändert werden.
Nicht verändert werden. Es bleibt ein Unternehmen, was bestimmt im Hafen ist und das ist nicht. Das kann nicht das Maß aller Dinge sein.
Gut, wir haben dazu ja mal eine extra Folge gemacht, hier einen Schwerpunkt mit Professor Nindemann von der HSBA zum Thema Hafeneffizienz, Wettbewerb. Auf die verweise ich jetzt nochmal an dieser Stelle, aber ich glaube, das ist eine ganz spannende Thematik. Du hast aber auch Thema Innovationspolitik in einer Rede vor der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns einen Innovationsdreisprung für Hamburg gefordert. Erster Sprung, Fokussierung auf Kerntechnologien mit größtem Potenzial für Hamburg. Drei von vier hatten da was mit dem Hafen zu tun. Wasserstoff, KI in der Logistik, autonome Mobilität. Dann eben auch die Einrichtung von Sonderinnovationszonen für diese drei, für diese vier Schwerpunkttechnologien als zweiten Sprung. Und als dritten Sprung die Finanzierung, Bereitstellung einer transparenten Innovationsmilliarde im Hamburger Haushalt für Innovationsoffensive in Hamburg, um wirklich in die Zukunft zu kommen für Hamburg 2040. Wie steht's um den Dreisprung? Wo stehen wir gerade?
Ja, du hast ja sehr genau hingehört, deswegen besser hätte ich das gar nicht formulieren können. Das ist in der Tat richtig, dass wir gemeinsam diesen Innovationsdreisprung gefordert haben. Und dafür, und das zeigt ja auch, das ist eben im Hafen möglich. Wir haben dort die Flächen, wir haben dort gute Unternehmen, zusammen natürlich mit anderen Unternehmen, die in Hamburg sind. Und das, was wir gefordert haben, nämlich eine Sonderinnovationszone zu schaffen, das wäre im Hafen natürlich in bester Weise möglich.
Also Hafen, zentrale Plattform für die Zukunft der Hamburger Wirtschaft. Und wie steht's um die Finanzierung?
Innovationszonen oder so erfordern Geld. Geld in Infrastrukturmaßnahmen, aber auch, um jungen Unternehmen auch die Chance zu geben, mit etwas auszuprobieren und sich mit neuen Technologien zu befassen und dann erfolgreich zu sein. Deswegen haben wir ja diese Milliarde gefordert aus den Gewinnen aus Hapag-Lloyd. Das wäre eine gute Umsetzung. Im Übrigen glaube ich auch, dass die Bundesregierung Mittel für solche Innovationen zur Verfügung stellen muss.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir auch schnell sind mit solchen Themen, um eben auch dann die First-Mover-Vorteile einfahren zu können.
Ja, klar. Das ist ja sowieso immer so bei Unternehmen. Derjenige, der möglichst früh am Start ist, der die Chancen sieht und die Chancen nutzt, der wird auch der Gewinner sein. Und Hamburg hat viele Jahre, Jahrhunderte genau diese Themen erkannt, diese Themen genutzt und ist deswegen eine erfolgreiche Kommune. Und diesen Vorsprung, den wir viele Jahre hatten, den dürfen wir jetzt nicht verspielen.
Drittes Thema, was ich noch gerne eingehen möchte, hast du schon erwähnt. Du hast eben auch lobend die Stadtentwicklungssenatorin Frau Pein erwähnt, was den regulatorischen Erleichterungen im Wohnungsbau angeht. Dazu auch noch ein kleiner Verweis auf die entsprechende Podcast-Folge mit Frau Pein, wo sie das auch schon ein bisschen angekündigt hat. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, ja, wenn wir die Wohnungssituation uns anschauen. Oder ist das aus seiner Sicht schon jetzt der Schlüssel, um den Wohnungsbau wieder anzukurbeln? Ne?
Nein, ich bin weit davon entfernt, jetzt die Wohnungsbaupolitik des Hamburger Senats zu loben, sondern ich habe nur gesagt, es gibt dort erste Ansätze, dass wir eine Wohnungsbaupolitik, eine neue Wohnungsbaupolitik brauchen. Das ist ja völlig klar. Und das ist nur der Weg dahin ist weit. Und er bedarf auch der Anstrengung des Senats, auch zum Beispiel, was der Lockerung von Vorschriften angeht.
Warum ist das so zentral, das Thema Wohnungsbau aus seiner Sicht?
Weil der Wohnungsbau, die Verfügbarkeit von Wohnungen natürlich darüber entscheiden, ob wir junge, dynamische, junge Menschen, die bereit sind, Unternehmer zu werden, hier binden können oder ob wir gar junge Menschen, die ein Unternehmen gegründet haben oder gründen wollen, verlieren an andere Standorte. Die Entscheidung, ob man, wohin man geht, hängt nicht nur von dem Arbeitsplatz, der angeboten wird, sondern auch davon ab, wie wohne ich dort, welche Bildungseinrichtungen gibt es dort und welche Infrastruktur gibt es und wie attraktiv und wie lebenswert ist die Stadt, in der ich leben will.
Ja, in der Tat ganz zentrale Herausforderung für Hamburg 2040. Hast du konkrete Vorstellungen nochmal dazu?
Naja, für ein gutes Wohnungsbauprogramm braucht man natürlich Geld. Das ist klar. Und Hamburg bemüht sich zwar, aber wir werden auch von der Bundesregierung Geld benötigen. Und ich schlage vor, dass wir mal intensiv nach einem Sonderprogramm für Hamburg, ein Modellprogramm für den Wohnungsbau, den wir hier in Hamburg umsetzen können, insbesondere natürlich für junge Leute. Das wäre mir besonders wichtig. Oder aber auch das Thema Betriebswohnungen. Das könnten wir natürlich auch zusammen mit der Bundesregierung in einem Modellversuch hier unterbringen.
Ich würde gern mit dir nochmal einen Blick werfen auf die Wahlen, die anstehen. Es stehen ganz viele Wahlen an, wir müssen jetzt vielleicht nicht über die US-Wahl genau reden oder haben ja gerade Europa gewählt, ist ja auch mal sehr relevant ist für uns. Aber im nächsten Jahr steht die einzige Landtagswahl an vor der Bundestagswahl im Herbst 25 in Hamburg. Und insofern ist Hamburger Wahlen ja klassischerweise immer so ein bisschen auch stark Landeswahlen, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es auch durchaus bundespolitischen Einfluss geben, eben wegen dieser besonderen Konstellation. Und naja, mit den Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben, Hafen, Innovation, Wohnungsbau, können ganz viele weitere aufzählen oder sowas. Meine Einschätzung. Wie steht's in der Hamburger Politik? Sind die Herausforderungen bekannt? Sind die richtigen Weichen gestellt? Oder was brauchen wir mit Blick auf was würdest du dir wünschen von einem neuen Senat? Ne?
Ja, erstens vielleicht Europa Europa ist, habe ich, glaube ich, schon gesagt, ist unverzichtbar. Und da dürfen wir nicht nachlassen, unsere Forderungen an Europa zu richten. Aber unser Blick muss natürlich in erster Linie auf uns selbst, auf unser Land, auf unsere Stadt, auf unsere Kommune gehen. Und dafür ist natürlich die nächste Wahl, die Landtagswahl in Hamburg sozusagen, die Bürgerschaftswahl, entscheidend. Dort werden auch die Weichen gestellt, davon bin ich überzeugt, für die Bundestagswahl 25. Deswegen obliegt es uns, auch der Kammer, dem Senat entsprechende Wahlprüfsteine mitzugeben, Wahlempfehlungen mitzugeben oder inhaltliche Positionierung der Kammer den Parteien auf den Weg zu geben, damit wir weiterhin ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort sind.
Hast du den Eindruck, dass die Parteien das begriffen haben, dass es jetzt ums Eingemachte geht und mehr um die Frage des Wovon wir leben sollen, als um das Wie wir leben wollen?
Ja, ich glaube, dass da haben wir noch sehr viel zu tun. Wir müssen da noch ein sehr dickes Brett noch bohren. Das wird die Aufgabe des Plenums sein. Das wird die Aufgabe unserer Ausschüsse sein, das vorzubereiten. Ich bin aber sicher, dass wir jetzt bis zum Jahresende diese Aufgabe bewältigt haben, damit wir im nächsten Jahr auch erfolgreich diese Wahlen bestehen.
Ja, ich glaube, dass wir die gut aufgestellt haben. Wenn ich mir das Plenum und Präsidium anschaue, haben wir alle Facetten ja auch abgedeckt und wirklich mit sozusagen starken Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmerpersönlichkeiten hier mit dabei. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, diese Richtungswahlen auch zu verdeutlichen. Das ist jetzt auch wirklich über die nächsten 5 Jahre, 4 Jahre hinausgehen muss, sondern wirklich eine langfristige Strukturpolitik gemacht werden muss, auch in der Politik, damit die Wirtschaft eben die Rahmenbedingungen auch hat. Und da ist natürlich immer die Frage, in vielen Sonntagsreden hören wir da auch Bekenntnisse zu, gerade wenn es um Bürokratieabbau geht oder um Infrastrukturausbau und ähnliche Themen. Aber wie schätzt du die Gesagt-Getan-Rate da in der Senatspolitik ein, ne?
Ja, viele Entscheidungen fallen ja nicht in Hamburg, sondern die fallen in Berlin. Da wird es darum gehen, dass wir für die Zukunftsinvestitionen auch in die Infrastruktur brauchen, Zukunftsinvestitionen in die Bildung und auch Zukunftsinvestitionen beispielsweise in den Wohnungsbau. Und da wird natürlich auch darüber zu reden sein, woher das Geld kommen soll.
Ja, das ist natürlich eine sehr präsidiale Antwort und parteipolitisch neutral, wie sich das für den Präses der Handelskammer Hamburg natürlich auch gehört. Ich würde gern zum Schluss nochmal sagen, auf dich als Unternehmerpersönlichkeit auch zu sprechen kommen. Du bist ja mitten in den Kriegswirren geboren, hast Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung, Währungsunion miterlebt. Jetzt leben wir vermutlich in den unruhigsten Zeiten seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und jetzt mal, welche Gefühle, Gedanken treiben dich da um? Wie blickst du auch ganz persönlich eigentlich in die Zukunft? Und was würdest du dir vielleicht noch wünschen?
Naja, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass die Handelskammer ja sozusagen wirtschaftspolitisch neutral sein muss. Aber das hindert uns natürlich und darf uns nicht hindern, dass wir zu bestimmten Themen auch uns positionieren. Das haben wir immer getan als Handelskammer. Das müssen wir auch weiterhin tun. Und wir müssen auch natürlich eine Wirtschaftspolitik einfordern, die uns den Rahmen gibt, damit wir eine lebenswerte Stadt bleiben können. Denn nur die Wirtschaft, die bringt das Geld, was der Senat braucht, damit die Aufgaben erfüllt werden können. Also eine funktionierende Wirtschaft ist gut für unsere Stadt, ist gut für den Senat. Das muss er immer wissen und das müssen wir auch immer sagen.
Hat er aber nicht überall begriffen, oder? Nicht an jeder Stelle.
Ja, ich bin trotz dieser sehr schwierigen Situation, in der wir sind, und zwar weltpolitisch, europapolitisch, aber auch was unsere Gesellschaft insgesamt angeht, bin ich ziemlich zuversichtlich, weil ich bin der Überzeugung, dass wir das beste Gesellschaftssystem haben, was die Bundesrepublik Deutschland je hatte, dass sie eine notwendige Freiheit den Menschen garantiert, dass sie sozial ist, dass sie demokratisch vor allem ist und dass wir das behalten werden, weil es gibt aus meiner Sicht kein besseres Gesellschaftssystem. Das allerdings zu verteidigen, ist unser aller Aufgabe, auch der Kammer.
Ja, das ist ein besinnlicher Ausblick fast oder ein bisschen nachdenklich, aber ich glaube auch wichtig in diesen Zeiten, dass wir uns der Verantwortung da alle gemeinsam bewusst sind. Und ich glaube, gerade Unternehmen haben da eine ganz, ganz wichtige Funktion. Es gibt mal so Statistiken, dass auch gerade sozusagen, glaubt der Chef im Unternehmen, die Chefin im Unternehmen, dem wird ein höheres Maß an Vertrauenswürdigkeit zugeschrieben als dem Nachbarn zum Beispiel, als zur Politik sowieso. Insofern kommt es gleich auch auf die vielen Vorgesetzten, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer und sowas in der Wirtschaft an, das auch zu verdeutlichen und da vielleicht auch Orientierung zu geben in schwierigen Zeiten. Ne? Vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und vielseitige Gespräch, was wir hier viele Themen beleuchten konnten. Und ich kann das, glaube ich, sagen im Namen von der gesamten Geschäftsführung auch hier in der Handelskammer. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren für ein starkes Hamburg.
Ja, ich mich auch. Und wenn wir so erfolgreich sind wie in den letzten 4 Jahren, dann werden wir alles richtig gemacht haben.
Ich habe es dick. Ja. Danke.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.